Erster Brief in die Todeszelle. März. Lieber Roderick Mike Orme, soeben habe ich Ihren Namen und Ihre Adresse von Livespark erhalten und dachte mir, schreib ihm lieber einen kurzen Brief, dafür aber schnell, als ihn zu lange warten zu lassen, denn die Organisation hat Ihnen vermutlich schon mitgeteilt, dass jemand Ihnen schreiben wird. Dieser jemand bin ich. Ich bin 30 Jahre alt und freie Journalistin in meiner Heimatstadt Köln. Wie Sie sich sicher vorstellen können, frage ich mich, wer Sie sind, woher Sie ursprünglich kommen, wie alt Sie sind, wie Sie aussehen, was Sie mögen und was weniger. Was ist wichtig für Sie und in Ihrem Leben? Umgekehrt bin ich natürlich auch bereit, alles Mögliche aus meinem Leben zu erzählen, falls Sie das wissen möchten. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. Beste Grüße.
Erster Brief nach Deutschland. April. Liebe Caroline, ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ich hoffe, dieser Brief trifft dich bei guter Gesundheit und leichten Geistes an. Vielen Dank, dass du dir ein Herz gefasst hast und mir schreibst. Ich bin froh, dass du dich entschieden hast, sofort zu schreiben. Du solltest auch wissen, für mich gibt es keine Kategorie namens nur ein kurzer Brief, sondern höchstens gar kein Brief. Allein die Tatsache, dass der Briefträger etwas aus der Außenwelt an die Gitterstäbe meiner Zelle bringt, bedeutet schon 95% der Freude. Zu deinen Fragen. Ich bin in Washington D.C. geboren. Als ich 8 war, bin ich nach Florida umgezogen und habe dann immer in diesem Bundesstaat gelebt, wenn auch an verschiedenen Orten. Ich bin 47 Jahre alt. Wie du auf dem Foto sehen kannst, bin ich auf meine alten Tage ziemlich hässlich geworden. Seit ich hier bin, habe ich mich zu einem sehr spirituellen Mann entwickelt. Oder ich versuche es zumindest. Das Gefängnis, besonders die Todeszelle, kann durchaus klösterliche Gefühle auslösen, wenn man es zulässt. Ich versuche auch in Form zu bleiben. Yoga, Tai Chi, Meditation. Natürlich ruiniere ich einiges dadurch, dass ich einfach unfähig zu sein scheine, das Rauchen aufzugeben. Ich male sehr gern. Ich genieße das wirklich und es ist eine Quelle des Friedens für mich. Wenn du 23,5 Stunden täglich in einer Zelle eingesperrt bist, kannst du entweder zu Gemüse mutieren oder verrückt werden oder nach Kräften versuchen, dich an allem festzuhalten, was uns menschlich macht. Ich habe alle drei Wege mal ausprobiert. Ich bin sehr gespannt darauf, mehr über dich zu erfahren. Frieden und Respekt. Samir. PS. Du kannst mich nennen, wie du möchtest. Ich selbst nenne mich Samir. Es bedeutet Geschichtenerzähler.
April. Lieber Samir, vielen Dank für deinen Brief. Ich freue mich, einen so offenen, humorvollen und freundlichen Menschen wie dich kennenzulernen. Und ich muss sagen, dass ein eher unwichtiges Detail mich besonders überrascht hat, da es immer heißt, die meisten Menschen in deiner Situation seien schwarz und da dein Nachname auch nicht gerade allzu durchschnittsamerikanisch klingt, war ich davon ausgegangen, dass du schwarz bist. Bitte versteh mich nicht falsch, es spielt überhaupt keine Rolle, aber da sieht man mal, wie schnell man von falschen Vorstellungen ausgeht. Du siehst übrigens sehr mild und warmherzig aus und irgendwie britisch. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, dir aus meinem Leben zu erzählen. Noch sitze ich auf dem Balkon und tippe in mein rosa Notebook, aber diese Welt hier ist in Auflösung. Ich habe mich gerade getrennt und stehe kurz vor einem Umzug. Es war alles einigermaßen dramatisch. Vielleicht kann ich ja später noch mehr davon berichten. Im Augenblick habe ich noch keine Vorstellung davon, wie mein Leben in Zukunft aussehen wird. Ein bisschen beunruhigend ist das schon. Natürlich bin ich jetzt neugierig auf deine Geschichte. Ja, ich möchte wissen, was dich dorthin gebracht hat, wo du jetzt bist. Ich schätze, das ist normal. Trotzdem musst du mir selbstverständlich nicht davon erzählen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass mein Blick auf dich sich nicht ändern wird, egal was es war.
April. Hallo da draußen. Da du schreibst, dass du auf einem rosa Notebook tippst, nehme ich an, es handelt sich um eine Art Laptop-Computer. Du darfst nicht vergessen, die letzte technische Innovation, die ich noch als freier Mann miterlebt habe, war das Mobiltelefon. Es hatte damals die absurde Größe eines Walkie-Talkie für den Kriegseinsatz im freien Feld. Das ist 16 Jahre her. Ich lese zwischen deinen Zeilen, dass du froh bist, bald aus deiner alten Wohnung wegzukommen. Falls ich mich demnächst mal in der Gegend deiner neuen Bude rumtreiben sollte, klingle ich bei dir. Wir können dann zusammen Mittag essen. Ich war auch einmal verheiratet. Und ich habe einen Sohn, der dieses Jahr 23 wird. Ich schreibe ihm manchmal von hier aus, aber ich habe ihn seit 16 Jahren nicht gesehen und seit 13 Jahren nichts von ihm gehört. Normalerweise bin ich ein positiv denkender Mensch. Aber es gibt natürlich trotzdem Momente, in denen ich die Wände einreißen möchte. Dann hilft es, meine Not einem anderen Menschen anzuvertrauen. Umgekehrt darfst du natürlich dasselbe tun, wenn dir danach ist. 4 Tage später. Liebe Caroline, ach, die 64.000-Dollar-Frage. Was hat mich hierher gebracht? Vorab möchte ich sagen, dass nicht jeder in der Todeszelle oder jeder im Gefängnis auch schuldig ist. Allerdings sage ich das nicht, um dich glauben zu machen, ich sei unschuldig oder schuldig, weil ich es gewissermaßen selbst nicht weiß. Ich erzähle nicht so gern davon. Aber nun, ich neige extrem zu Abhängigkeiten. Alles, was den Geist oder den Körper entspannt oder einfach Spaß macht, macht mich umgehend süchtig und ich kann beim Konsum überhaupt nicht Maß halten. Mit Mitte 20 war ich schwerst abhängig von Kokain, Crack und Alkohol. Ich habe immer wieder Entzugsversuche gemacht und bin jedes Mal spektakulär gescheitert. Anfang 1992 war ich eigentlich clean, habe aber nach einer Operation eine Menge Schmerzmittel bekommen, weil ich niemandem gesagt hatte, dass ich sofort von allem süchtig werde. Zu jener Zeit war ich mit einer Frau namens Lisa verlobt. Sie war Krankenschwester und die warmherzigste, freundlichste, leidenschaftlichste Frau, die ich je gekannt habe. Die Schmerzmittel hatten einen schweren Rückfall zur Folge. Eines Abends, als ich nach sehr viel Alkohol und Crack und Haschisch ins Krankenhaus gebracht worden war, bat ich Lisa, mich abzuholen. Ich hätte mich zu sehr geschämt, meine Familie zu benachrichtigen. Lisa brachte mich in ein Motel. Als sie mich dort sofort wieder Crack rauchen sah, stellte sie mich vor die Wahl. Zurück ins Krankenhaus oder sie würde meinen Eltern Bescheid geben. Daraufhin habe ich mir ihre Handtasche geschnappt und bin mit ihrem Auto abgehauen, um mehr Drogen zu kaufen. Der Rest des Tages und der folgenden Nacht verschwimmt völlig. Irgendwann bin ich wieder aufgewacht, im Motel, neben Lisa, und habe bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Danach muss ich 3 Tage im Krankenhaus im Drogendelirium gelegen haben, das heißt, ich wäre fast gestorben. Zwischendurch hat die Polizei mir wohl mitgeteilt, dass Lisa tot ist, aber ich erinnere mich nicht. Es gibt auch eine Tonbandaufnahme, auf der ich 6-mal sage, es ist alles meine Schuld. Auch daran erinnere ich mich nicht. Lisa hatte Kampfspuren am ganzen Körper, ich keine einzige. Ich weiß nicht, ob ich sie getötet habe. Aber ich habe sie zu mir gerufen und habe sie später nicht beschützt. So oder so, ist es mein Fehler, dass sie tot ist.
Mai, lieber Samir, ich sitze schon wieder auf einem Balkon, aber es ist der in meiner neuen Wohnung. Danke für dein Vertrauen. Ich hatte von Anfang an nicht vor, dich für das zu verurteilen, was du vor 17 Jahren getan hast, aber du hast es mir besonders leicht gemacht. Bei uns würdest du in die Entzugsklinik und in Therapie kommen und je nachdem auch ein paar Jahre in den Knast. In Florida verurteilt man dich zum Tode. Ich möchte dich nicht mit meinen Gefühlen angesichts dieser Verhältnismäßigkeiten behelligen. Sie helfen dir nicht. Aber ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass du selbst nicht glaubst, dass du diese Strafe verdient hast.
Mai. Liebe Caroline, ich bin seit 1993 hier. Und was schätze ich, wann ich mich eingewöhnt haben werde? Lass mich überlegen. Niemals. Niemand verdient es, in der Todeszelle zu sitzen. Ich habe so lang kein Gras unter meinen nackten Füßen gefühlt, das Meer nicht mehr gesehen, ich bin nicht Drachen geflogen und so viel anderes, was das Leben lebenswert macht. Ich habe hier zu Allah gefunden und versuche, einen guten Weg durch mein Leben zu gehen. Ich habe es nicht geschafft, mir selbst wirklich zu vergeben. Aber ich glaube, dass die paar Sekunden, die wir in dieser Welt verbringen, nur eine Episode sind. Danach muss etwas Besseres kommen. Ich habe mittlerweile so viel verstanden und so sehr an mir gearbeitet, ich könnte ein gutes und produktives Mitglied der Gesellschaft sein. Leider habe ich meine Chance in diesem Leben verspielt und alles, was ich jetzt zu geben hätte, bleibt mit mir hier. Ich vermisse das Meer. Ich war mein ganzes Berufsleben lang Seemann. Es war der einzige Job, für den ich wahrhaftiges, naturgegebenes Talent hatte und den ich auch ausüben konnte, wenn ich high war. Ich bin sogar einmal über Bord gegangen. Normalerweise überlebt man das nicht. Und jetzt bin ich hier. 2-mal die Woche darf ich für 2 Stunden auf den Gefängnishof. Aber auch nur, wenn das Wetter gut ist. Und 3-mal die Woche darf ich duschen. Wenn kein Besuch ansteht, was praktisch immer der Fall ist, verlasse ich die Zelle darüber hinaus nicht.
Juni, lieber Samir, ich glaube, ich sollte dir sagen, dass ich überhaupt nicht religiös bin. Falls ich also einmal etwas schreibe, was deine religiösen Gefühle verletzt, sieh es als Zeichen meiner Unbedarftheit. In meiner Familie glauben alle lieber an wissenschaftliche Tatsachen. Einen bilderbuchschönen Himmel anzuschauen, in dem orangene und pinke Wolken schwimmen, ist für mich schon Glück. Einfach so, ohne dass der Himmel beseelt wäre. Auch zu wissen, dass die Liebe nur ein biochemischer Wirbelsturm im Gehirn ist, macht sie für mich nicht weniger wertvoll. Es würde mich eher befremden, davon ausgehen zu müssen, dass irgendein weit entfernter Gott mir dieses Gefühl nach Gutsherrenart eingepflanzt hat. Ich muss los, entschuldige bitte. Ich fürchte, dieses Anschreiben bringt es nicht in die engere Auswahl zum goldenen Preis für den liebreizendsten Brief. Pass auf dich auf.
Juni. Liebste Freundin. Der Islam lehrt mich, dass der Glaube keinen Zwang beinhalten darf. Daraufhin steht es mir überhaupt nicht zu, deinen freien Willen anzufechten, der bei dir zum Verzicht auf die Religion führt. Und deinen Brief fand ich durchaus reizend. Wenn ich ehrlich bin, bin ich heute ein bisschen traurig. Morgen ist Vatertag und es wird wieder nur ein weiteres Jahr sein, in dem ich nichts von meinem Sohn höre. Ich könnte dich und mich mit einer spannenden Geschichte aus meinem Leben auf hoher See ablenken. Wie, das interessiert dich nicht. Ich bin gekränkt. Nun gut, schon verziehen. Sieh mal, ich schenke dir eine Blume. Zumindest so ähnlich. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist und ob die Wachen es auf meinem Brief lassen. Ich klebe es jetzt einfach mal hin. Ein winziges, blassgrünes Helmchen mit noch winzigeren Blüten. Ich habe es aus einem Riss im Zement des Gefängnishofes gekratzt und für ein paar Wochen in einem Buch getrocknet. Ich wollte etwas aus meiner Welt mit dir teilen. Albern, ich weiß. Und dennoch. Alles Liebe. Samir.
Juli, mein lieber Freund, deine Pflanze hat es zu mir geschafft. Etwas Lebendiges aus deinem zementierten Universum. Ich danke dir. Ich würde dich gern etwas fragen. Hilft es dir persönlich in irgendeiner Weise, zu wissen, dass überall da draußen Menschen sind, die sich gegen die Todesstrafe engagieren, die sich nicht einbilden, automatisch alles über dich zu wissen, nur weil du in der Todeszelle sitzt? Ich habe neulich mit einem Freund über dich gesprochen. Ich war entsetzt, wie wenig Interesse er aufgebracht hat. Er glaubt, er wisse genug über dich, da er das Urteil kennt, das über dich gesprochen wurde. Hast du diese Erfahrung in deinem eigenen Umfeld auch gemacht?
August. Liebe Caroline, habe ich dir eigentlich erzählt, dass mein Verfahren im Jahr 2007 noch einmal aufgerollt worden ist? Weil erst im Gefängnis diagnostiziert werden konnte, dass ich manisch-depressiv bin, sollte der Fall neu beurteilt werden. Ich bin allerdings wieder zum Tode verurteilt worden, sogar mit mehr Stimmen als beim ersten Mal. Und ja, es hilft eindeutig zu wissen, dass irgendwo da draußen Menschen gegen die Todesstrafe kämpfen. Aber um ehrlich zu sein, ich verstehe auch die Vorbehalte, die viele Menschen mir gegenüber haben. Erstens, weil ich selbst mir die größten Vorwürfe mache. Und zweitens, um mal den Betroffenheitstonfall abzuschalten hier, weil ich inzwischen so schlechte Zähne habe. Früher hatte ich ein richtig schickes Lächeln. Ich weiß natürlich, dass es egal ist, weil die Damen nicht gerade meine Tür einrennen, um sich auf meiner Tanzkarte einzutragen. Aber hey, wenn sie es doch täten, wer küsst denn jemanden, der hässliche Zähne hat?
September, lieber Samir, nur mal so aus Neugier, wenn du eine Partnerin außerhalb des Gefängnisses hättest, dürftet ihr eigentlich zu privaten Besuchen antreten? Also ich meine, dürftet ihr alleine in einem Raum zusammen sein? Das ist vermutlich eine ebenso naive wie banale Frage, aber die Vorstellung, so lange Zeit ohne körperliche Nähe auszukommen, erscheint mir gerade ungeheuerlich. Naja. Meine Wohnung ist jetzt übrigens endlich fertig. Nachdem ich heute obendrein die halbe Welt angerufen habe, um irgendwelche Dinge zu organisieren, fühle ich mich so effektiv und erfolgreich, dass ich dir im Überschwang glatt noch ein warmes Abendessen anbieten würde. Aber mal Scherz beiseite. Mir ist natürlich klar, dass die Wahrscheinlichkeit einer Begnadigung für dich nicht besonders groß ist. Und ich gebe zu, dass es mir mitunter Bauchschmerzen macht, mir vorzustellen, womit unsere Freundschaft aller Voraussicht nach endet. Verlustängste bleiben nicht aus, wenn man vertrauter wird. Das ist ein Risiko, das mir von Anfang an bekannt war. Aber du sollst wissen, falls das Wunder geschieht und du eines Tages doch wieder ein freier Mann sein solltest, wärest du mir ein willkommener Besuch. Ich vertraue dir.
September. Meine liebste Schwester. Ich hoffe, es geht dir gut. Nur damit du es weißt. Deine Briefe bringen mich immer zum Lächeln. Was deine Frage in Sachen Liebesleben betrifft, muss ich wohl sagen, dass meine große Zeit endgültig vorbei zu sein scheint. Es ist 17 Jahre her, wenn du weißt, was ich meine. Früher war ich unfassbar eitel und habe Stunden damit verbracht, mich für irgendwelche Clubnächte zu waschen, zu rasieren, zu pflegen und zurechtzumachen. Irgendwer hat immer den Kopf nach mir umgedreht. Wow, wie lange habe ich daran nicht mehr gedacht. Also danke für diesen Spaziergang, die Erinnerungsmeile hinunter. So, und jetzt mal ans Eingemachte. Ich kenne die Sorge, die du andeutest, genau. Als ich noch auf hoher See gearbeitet habe, bin ich immer von zu Hause fortgegangen mit einer nagenden Frage im Hinterkopf. Was, wenn jemand stirbt, während ich weg bin? Es hört sich vielleicht etwas simpel an, aber ich tröste mich mit der Überzeugung, dass ich all meine Lieben im nächsten Leben wiedersehen werde. Für dich wäre vielleicht stattdessen die Frage interessant, ob es besser wäre, wenn ich die nächsten 30 Jahre im Gefängnis säße und hier eines Tages eines natürlichen Todes sterben würde. Eines ist jedenfalls sicher. Wenn mein Hinrichtungsdatum festgesetzt wird, werde ich niemanden, den ich liebe, bitten, dabei zu sein. Das tue ich niemandem an. Meine liebenswürdige Schwester, deine Zeilen haben mich, offen gestanden, ein bisschen zum Weinen gebracht. Dein Satz, ich vertraue dir, bedeutet mir mehr, als du ahnen kannst. Ich sehne mich so verzweifelt danach, nicht als Monster gesehen zu werden. Und das ist eine hohe Hürde, wenn man für solch schreckliche Verbrechen verurteilt ist wie ich. Dein Vertrauen ist das größte Geschenk, das du mir machen kannst. War dieses Bekenntnis jetzt der totale Runterzieher? Oh Mann, ich hätte vielleicht lieber einen Witz erzählen sollen.
Oktober, lieber Samir, manchmal versuche ich, dich mir vorzustellen und frage mich, was du gerade tust. Findest du es auch so blöd, dass wir immer um Wochen verzögert voneinander erfahren? Du würdest ja zum Beispiel auch nichts davon wissen, wenn ich mir gerade die Augen ausweinen würde oder wenn jemand dabei wäre, mich zu verhauen. Mit manchen Menschen verbindet mich so eine Art mentaler Draht, den man zum Beispiel daran merkt, dass wir zeitgleich versuchen, einander anzurufen. Aber ich wüsste nicht, dass es sowas auch gibt, wenn man jemanden noch nie persönlich getroffen hat. Was meinst du? Und dann habe ich eine noch viel schwierigere Frage. Du schreibst, dass du niemanden, den du liebst, auffordern würdest, bei deiner Hinrichtung dabei zu sein, sollte sie eines Tages wirklich terminiert werden. Aber hättest du nicht furchtbare Angst, am Ende aller Dinge ganz allein zu sein?
Oktober. Liebe Caroline, hallo Sonnenschein. Ich fände es schon auch besser, wenn ich einfach mal zum Telefon greifen und dich anrufen könnte. Besonders, wenn ich befürchten müsste, dass du weinst oder gar vermöbelt wirst. Aber uns bleibt nur der Versuch, die Verbindung auf gedanklichem Wege herzustellen. Sag mir doch mal bitte, wie viel Uhr es bei dir ist im Vergleich zu meinem Ort. Dann kann ich dir immer zur selben Stunde einen stummen Gruß schicken. Falls du übrigens eines Tages reich und berühmt werden solltest, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mich besuchen kämst. Das wäre mein erster und einziger Wunsch. In der Zwischenzeit hat mich eine betrübliche Nachricht erreicht. Mein Vater hat Krebs. Mittlerweile zum dritten Mal. Er ist 70. Ich frage mich, ob er die Chemotherapie noch einmal durchhält. Ich muss allerdings einen sehr zwiespältigen Gedanken gestehen. Für den Fall, dass Allah meinen Vater jetzt zu sich ruft, wäre ich zumindest die Sorge los, dass Paps sein eigenes Kind zu Grabe tragen muss. Wenigstens meine Eltern möchte ich überleben. Sie hatten es schwer genug mit mir als Sohn. Ja, ich hätte Angst zu wissen, dass ich am Ende ganz alleine bin. Aber ich würde mich hinsetzen und lange Abschiedsbriefe schreiben, die dann mein Anwalt zustellen müsste. Gerade meine Eltern sollen nicht auf der anderen Seite einer Glasscheibe sitzen und zusehen, wie ich sterbe. Ich werde die letzten Meter auf meinen Glauben gestützt gehen, alleine mit Gott. Aber hier ist noch eine schwerwiegende Frage für dich. Würdest du vorher Bescheid wissen wollen? Oder soll ich mich auch von dir lieber mit einem Brief verabschieden, falls dieser Tag irgendwann wirklich kommt?
November, lieber Freund. Du fragst mich, ob ich eine Vorwarnung wollen würde, solltest du deinen Hinrichtungstermin erhalten. Ich glaube, mich würde es am härtesten treffen, wenn du es mir verschweigen würdest, so dass ich erst davon erfahren würde, wenn es zu spät wäre, mich zu verabschieden. Hast du denn eine Vorstellung davon, wie viel Zeit dir bleibt?
November. Liebe Caroline, nach allem, was ich über die Fristen und Abläufe im Todestrakt weiß, habe ich noch 6 bis 7 Jahre vor mir. Ich rechne nicht damit, dass mein Fall abermals vor Gericht landet und ich eine echte Chance erhalte, freizukommen. Aber ich werde die Hoffnung niemals aufgeben. Schon gar nicht die, dass du mich irgendwann in Florida besuchst. Bis zum nächsten Brief, wenn Gott will. Pass auf dich auf. Alles Liebe. Frieden sei mit dir. Samir.